Stell dir einen Esstisch vor, eine Familie, Sonntagnachmittag, Mittagessen und es wird gebetet. Alle haben die Augen zu, Hände gefaltet, nur Kevin. Kevin guckt mit einem Auge zu seiner Schwester rüber. Nach dem Amen sagt die Schwester von Kevin: Mama, Kevin hat beim Gebet die Augen offen gehabt. Ich merke, manche von euch kennen das vielleicht. Ich habe das schon live erlebt, so welche Situation. Nicht häufig, aber es war immer wieder ein Highlight, dabei zu sein. Augen offen beim Gebet, Hände nicht gefaltet. Noch schlimmer, währenddessen seine Schwester zu hauen. Die Frage ist dann gar nicht mehr, kann dieses Gebet überhaupt wirksam sein? Das ist natürlich klar ausgeschlossen. Aber wann werden Gebete wirksam? Und was hindert dabei? Und warum Gebete überhaupt von anderen kritisieren? Wie ist das mit der Kritik von Kevins Schwester? Ich meine, das ist ja schon an sich irgendwie geheuchelt an dieser Stelle. Und wo wir Gebete von anderen kritisieren, das ist auch schwierig. Gebete sind etwas zutiefst Persönliches. Heute geht es um einen Bibeltext, wo es um Kritik an Gebeten geht. Und um wirksame Gebete, Gebete, die Gott erhört. Und ich ahne manchen von euch, die sind vielleicht gerade kurz davor, so innerlich abzuschalten, weil Gebet ist so das Thema bei ihnen, wo man denkt, ah, ja, stimmt, schlechtes Gewissen, müsste ich mehr machen. Oder es gibt die, die sagen, also dieser Bibeltext, der jetzt heute hier gepredigt wird, den habe ich schon oft gehört. Sehr gut, ja, der ist nicht neu in der Bibel. Und da, wo wir reinschauen, den Bibeltext heute, da sagt Jesus etwas über das Gebet. Und unser Bibeltext steht in Matthäus Kapitel 6 und es ist keine so eine Technik fürs Gebet, kein 5-Schritte-Modell, wo man den folgt und dann ist die Gebetserhörung. Das bietet Jesus uns nicht an. Er bietet uns einen Spiegel an für unser eigenes Gebetsleben und eine Einladung zur echter Begegnung. Ich lese uns den ersten Vers vor, Matthäus Kapitel 6, Vers 5. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen und vor den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Matthäus 6 ist Teil der Bergpredigt. Jesus predigt hier nicht in irgendeinem luftleeren Raum, in irgendeinem Podcast-Studio, wo keiner vor ihm ist. Er predigt hier innerhalb des Judentums. Er predigt als Rabbi an jüdische Zuhörer. Das ist wichtig, weil oft kann dieser Eindruck entstehen bei uns Christen, ja, er hätte hier etwas nur gegen das jüdische Gebet, das zu kritisieren. Aber er kritisiert hier etwas, eine Form von Gebet, die finden wir in allen religiösen Gemeinschaften. Etwas, was passiert. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in den Gemeinden oder wo auch immer, hier Synagogen und an den Straßenecken stellen und von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Jesus kritisiert hier, um das einzuordnen, nicht grundsätzlich das öffentliche Gebet, so verstehe ich das. Das ist wichtig und Jesus hat selbst öffentliche Gebete gesprochen. Er hat vor dem Essen öffentlich gebetet. Er hat beim Grab bei Lazarus gebetet, beim letzten Abendmahl am Kreuz. Das öffentliche Gebet an sich ist nicht das Problem. Deswegen bitte jetzt nicht Cora steinigen, weil sie das eben hier getan hat oder so. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Inszenierung, die Performance. Ich meine, wir stellen uns heutzutage nicht, oder ich habe es noch nicht so beobachtet, an die Straßenecke, um unsere Frömmigkeit zur Schau zu tragen. Es ist heutzutage manchmal anders, wie bei Social Media, wo ich Leute sehe in meinem Algorithmus, die dann auf die Knie gehen und beten. Oder wie ist das mit unserem Gebet, was wir in einer Kleingruppe und in einer Gebetsgemeinschaft im Hauskreis sprechen? Werden diese Gebete auf einmal deutlich länger und blumiger, als wenn wir sie alleine für uns sprechen? Was ist mit dem öffentlichen Gebet, wo man selber merkt, hey, ich formuliere hier gerade nicht mehr nur für Gott, sondern auch, ich nehme den anderen viel mehr in Blick. Und klar, wenn man irgendwo in einer Gebetsgemeinschaft betet, dann nimmt man die Leute um sich in den Fokus. Hier in der Gemeinde wird meistens, wenn ich hier bete, bete ich Deutsch. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich weiß, die meisten sprechen nur Englisch, dann sage ich, okay, mit meinem schlechten Englisch, Gott wird es verstehen, ich bin mir sicher. Aber gebe ich mir auch Mühe, wenn es eine Gebetsgemeinschaft ist, auf Englisch zu beten. Also man nimmt natürlich die Leute um sich rum in den Blick. Aber es geht um diesen Performance-Faktor. Und wir können auch vor uns selbst performen. Bei uns, dem vom inneren Kritiker, diese Frage, Cora hat sie angesprochen, habe ich heute schon genug gebetet? Müsste ich nicht mehr beten? Ist es zu wenig? Ist es genug? Und ich glaube, wo wir uns diese Frage innerlich so stellen und ein Teil von uns das immer hochkommt, dann ist das auch wieder so ein Performance-Ding. Wenn Gebet zu einer Pflichterfüllung wird, zu einer Checkliste in einem App und sowas gibt es, wo man dann Strikes sammeln kann, wie viele Tage man hintereinander gebetet hat. Und man denkt, ja, ich bin gut unterwegs. Und gerade wir als Freikirchen tendieren zu so einem religiösen Hochleistungssport. Irgendwie ist das so in unserer DNA drin, alles zu geben, ganz vorne zu sein, nicht wie die anderen. Wir meinen es ernst, wir sind dabei und wir haben auch, wenn man unsere App öffnet, den längsten Strike von allen. C.S. Lewis, meines Wissens kein Freikirchler, ein britischer Schriftsteller, Theologe, Apologet, hat einen Satz zum Gebet geschrieben. Wir müssen vor ihm bringen, was in uns ist, nicht das, was in uns sein sollte. Wir müssen vor ihm bringen, was in uns ist, nicht das, was in uns sein sollte. Das ist irgendwie so ein Ende in dieser Formulierung von dieser Performance. Was ist in uns? Was bewegt uns? Was bewegt dich gerade? Was ist Teil deiner Gedanken? Und wieder die Frage zurück, warum beten wir? In diesem Beispiel, was Jesus erzählt, ist die Frage so schön erklärt, sie beten, um vor den Menschen gesehen zu werden. Beten, damit andere mich sehen, damit ich ein bestimmtes Image habe, eine gewisse Gebetsperformance. Vielleicht auch von mir selber. Aber wir sollten es lassen, so wie Kevins Schwester zu sein. Beim Gebet die Augen selber offen haben und andere zu beurteilen, wie wir denken, wie sie beten. Und es gibt verschiedene Formen zu beten. Es gibt die mit den Händen in den Hosentaschen sind. Und ich selbst habe es in meinem Dunstkreis noch erlebt, wie Menschen kritisiert wurden, weil sie so in einer Gebetsgemeinschaft standen. Ich habe selbst erlebt, wo Menschen kritisiert wurden, weil sie nicht ihre Hände gehoben haben während des Lobpreises. Welche Form auch immer. Bei manchen denkt man, wenn man rüber guckt und mal die Augen offen hat im Gebet, die sind auf den Boden und man denkt, das ist so intensiv. Bei manch anderen denkt man vielleicht, der ist vielleicht gar nicht da bei den Gedanken, der ist nur bei seinem Handy. Wir haben keinen Einblick in das Herz von den anderen, warum sie beten. Das ist eine persönliche Sache. Wir sollten uns hüten, wie Kevins Schwester zu sein. Und dieser Bibeltext ist nicht dafür, da andere zu beurteilen, wie sie beten und ob sie es richtig oder falsch machen, sondern es ist ein Spiegel für uns selber zu schauen, okay, wie bete ich, warum bete ich? Und den Fokus mehr auf Gott zu legen, als auf die Leute, die um mich rum sind. Warum beten wir? Vers 6, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Geh in dein Kämmerlein, andere Übersetzung. Also damals so eine Vorratskammer, das war jetzt nicht ein besonderer Gebetsraum, den jeder damals so hatte, der schön ausgeleuchtet war mit wenig Ablenkung, sondern es ist eher so das Hinterzimmer gemeint, vielleicht ohne Fenster, ohne Publikum, klein und dunkel. Das ist der Ort, den Jesus uns dazu ermutigt, dort zu beten. An anderen Stellen sehen wir, wie Jesus selbst sich wie er auf einen einsamen Berg gegangen ist, um Abstand zu haben. Aber hier mehr der Alltagstipp, den auch jeder machen kann, auch der nicht so sportlich ist. Schau, wo ist eine Abstellkammer um dich rum. Geh dort rein zum Gebet. Warum? Nicht, weil dieser Ort besonders heilig ist, sondern weil da die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass niemand zuschaut und du dort alleine bist und da wenig Ablenkung ist. Und auch schon in diesem hebräischen Denken, da war das schon drin, Gott ist nicht ferne und er ist nicht nur in manchen besonderen Gelegenheiten da, sondern Gott ist immer Präsenz, überall. er ist gegenwärtig. Und so heißt es, die Psalmen sind zum Beispiel voll von diesen Beschreibungen, wo Gott zu finden ist und dass er da ist. In Psalm 139, das heißt es, wo könnte ich deinem Geist entfliehen, vor deinem Angesicht? Und die Antwort ist nirgends, nicht im Himmel, nicht in der Tiefe, nicht im Dunkelsten. Er ist da. Und das heißt, dass Jesus diesen Ort beschreibt, dieses Kämmerlein, diese Abstellkammer, das ist kein besonderer Ort. Und es ist aber der Ort, an dem du aufhörst, etwas Besonderes zu sein oder wenigstens zu hoffen, etwas Besonderes zu sein. Es ist die Möglichkeit, im doppelten Sinne dort seine Augen zu schließen, nicht abgelenkt zu werden, nicht in die Versuchung zu kommen, andere zu beurteilen. Und es ist auch das Wissen, mich beurteilt hier niemand. Und ich weiß, ich habe das schon mal erzählt, diese Geschichte, aber sie geht mir nicht aus dem Kopf, wie die Mutter von John Wesley, Gründerin der Methodisten, sie hat so viele Kinder bekommen, soweit kann ich gar nicht zählen fast. Und ich stelle mir ein Zimmer vor, wo sie 10 Kinder gleichzeitig hat und es wird von ihr berichtet, dass sie immer wieder diesen Moment sich genommen hat, eine Decke über ihren Kopf zu nehmen, um ihr Kämmerlein zu haben, ihren Moment der Stille, der Ruhe, sich auf Gott auszurichten. Und das nimmt irgendwie jedes Argument, wenn man denkt, naja, ich habe ja keine Abstellkammer zu Hause. Hatte die Mama von John Wesley auch nicht, aber sie wurde kreativ und hat ihren Ort dort gefunden. Ein Ort, der nicht an sich irgendwie besonders ist, aber sich bewusst machen, es muss kein besonderer Ort sein. Es geht nicht um etwas Besonderes. Vers 7. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon bevor ihn darum bittet. Viel hilft auch viel, immer mehr, mehr, mehr. Und dann gibt es diese Geschichte, die Christen oft gleich in den Sinn kommen. Es gibt auch diese Geschichte von diesem unrechten Richter und der Witwe und sie kommt immer wieder und liegt Gott in den, liegt den Richter in den Ohren, gib mir Recht und am Ende des Tages gibt der Richter Recht. Und Jesus legt selber diese Geschichte aus, indem er sagt, euer Gott, euer Vater im Himmel, der ist nicht wie dieser Richter, ihr braucht das nicht zu machen, ihr braucht das nicht zu machen. Wenn der Richter das schon macht und dann nachgibt, ja, aber dieser Gott liebt euch. Und ihr braucht nicht immer diesen Druck zu haben, diesen Höchstleistungssport. Mehr beten, länger beten, intensiver, am besten noch Aramäisch, Griechisch und Hebräisch in seine Gebete einzubauen. Und Sprachen, von denen wir nicht wissen, was es bedeutet. Wenn wir anfangen, uns damit zu rühmen, wie viel wir beten oder wie toll wir unsere Gebetsliste abhaken oder wie oft wir als Gemeinde hier Gebetsnächte organisieren oder Organisationen rühmen sich damit, wie lange, wie viele Jahre sie schon ohne eine Pause durchgebetet haben, dann haben wir etwas bei Gebet nicht verstanden. Und schnell merke ich selber, merkt ihr selber auch an mir hier vorne, ich werde schon wieder zu Kevins Schwester an dieser Stelle, indem ich jetzt andere sage, hey, so kann es doch nicht sein mit dem Gebet. Andere haben andere Gebetstraditionen, andere Traditionen und setzen es praktisch um. Ich kann nicht in ihr Herz schauen. Und dieser Text geht nicht darum, andere zu beurteilen, zu sagen, haha, ja, so wie die machen, ist es falsch. Sondern es geht der Blick auf das eigene Gebetsleben. Warum bete ich? Wie bete ich? In welcher Haltung? Und jetzt kommt dieser wunderschöne Vers 8. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Hast du Gott schon mal in der letzten Zeit gesagt, wie du dich gerade wirklich fühlst, wie es dir geht, ganz ungefiltert in deiner Kammer? Und dafür ist das persönliche Gebet geeigneter als das Gebet, das öffentliche Gebet oder das Gebet in einer Gebetsgemeinschaft. Nicht auch das zu beten, nicht das, was sich instinktiv fromm und gut anfühlt. Es gibt dieses Zitat, ich habe einmal einen Mönch das sagen hören, das hat sich in meinen Kopf so eingebrannt. Im Gebet können wir Gott das sagen, was wir uns nicht mal zu denken trauen. Wirklich offen zu werden über das, was in uns ist. Und letzte Woche stand David hier vorne und hat über David gepredigt. Und die Psalmen sind voller sehr, sehr ehrlicher Gebete. Und bei manchen Gebeten von David frage ich mich, vielleicht hat er das persönlich so für sich aufgeschrieben und seine Absicht war gar nicht, dass das irgendwie weitergegeben wird. Weil das sind Gebete, wo ich sage, boah, ich möchte die eigentlich nicht, dass sie hier von vorne gelesen werden. Die sind heftig, Rache und was gemacht wird mit den Feinden und den Kindern der Feinde und was auch immer. Aber es zeigt uns, wir dürfen alles Gott sagen, wie es uns geht, was unsere Sehnsüchte sind, was unsere Zweifel, was unsere Ängste sind, alles Gott hinlegen. Im Psalm 22 heißt es zum Beispiel, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch ein Gebet, was nicht irgendwie von Glaubensstärke protzt, sondern eher von Verzweiflung, von Suche, von Nichtfühlen. Und auch Jesus, der am Kreuz hängt, betete genau diesen Psalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Gebet in seiner dunkelsten Stunde. Es geht um Ehrlichkeit, das Gott zu sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Du musst nicht mit dem Gebet warten, bis du die richtigen frommen Vokabeln hast oder irgendwas zu erfüllen. Deine Gebete dürfen kurz sein. Deine Gebete können auch manchmal einfach nur ein Seufzen sein. Und wenn du in der Gruppe betest, mit anderen Menschen zusammen, und dazu sagt Jesus auch viel, was da für eine Kraft drin und eine Ermutigung zusammenbeten. Und wenn wir das tun, dann hab keine Angst vor Kevins Schwester. Und sei nicht Kevins Schwester, sondern bleib bei dir und deinen Gebeten. Und jetzt kommen wir noch zu dem bekanntesten Gebet, was in der Bibel steht. Und das beginnt dann ab Vers 9. Ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Und gib uns heute unser täglich Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Kann man eine eigene Predigtreihe zu machen, gab es schon, wird es wieder geben hier auch in der Gemeinde, aber unser Vater, der Anfang, im Jüdischen, wo der Name Gottes so auch so eine Ehrfurcht davor ist, dass man ihn noch nicht mal ausspricht, über die Lippen bringt, zu sagen, Vater, oder im Aramäischen Abba, wo es auch schon so klingt wie unser Papa, ganz viel Nähe, Vertrautheit, zu denen wir kommen können. Keine Distanz. Jesus spricht mit Gott nicht auf Distanz, nicht in irgendeiner religiösen Formel von irgendeinem 4-5-Klang, 3-Klang, 10 Steps, sondern wie ein Kind zu seinem Vater. Und genau so sollen und dürfen wir auch beten in dieser Haltung zu einem guten Vater, der es gut mit uns meint. Du musst nicht kommen als ein Bittsteller, als ein Fremder, als ein Untergebener, als jemand, der zitternd vom Thronsaal ist, sondern als ein Kind, was darauf vertraut, dass sein Vater es gut mit dir meint. Und das Gebet, das fängt, das ist das, was man daraus mitnehmen kann, man kann so viel mitnehmen, es fängt mit Gott an, dein Name, dein Reich, dein Wille. Und danach kommt es auf diese Bedürfnisse, die wir haben, das tägliche Brot und es geht so weiter. Und indem wir beten für so viele Anliegen, was ist, wenn ich bete und es passiert nichts? Und ich habe keine einfache Antwort darauf und ich werde keine einfache Antwort geben. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die ernsthaft, ehrlich über Jahre, Jahrzehnte beten für Heilung, für ihre Ehe, für eine andere Ehe, für ein Kind, für einen Freund, für einen Job. Und es kam noch nicht so, nicht in der Form. Und manchmal, die älter sind, weiß man ja, und dann ist die Person gestorben und dieses Gebetsanliegen wurde aus unserer Sicht nie Wirklichkeit. Was ich weiß, ich finde es falsch zu sagen, diese Person hat irgendwie falsch gebetet oder hätte sie doch nur mehr gebetet oder zu wenig. Das ist nicht der Text, das ist nicht, was die Bibel uns sagt. Was sie sagt, ist, Jesus selbst hat im Garten Gethsemane gebetet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er ging nicht vorüber, weil davor war dein Wille geschehe. Ich glaube nicht, dass Gebet so ein Mechanismus ist, wo wir die richtige Formel sprechen müssen, die richtige Körperhaltung haben müssen und möglichst viele. Und dann ist die Garantie darauf, dass dieses Gebetsanliegen erhört wird. Ich glaube, Gebet ist so viel, genau dieses Vater-Kind. Es geht um mich und ihn, es geht um eine Beziehung, um einen Austausch, in Verbindung zu sein. Ein Gott, der uns sieht und der auch Wunder tut, der uns versorgt. Und an manchen Stellen wir es nicht verstehen, warum er es nicht tut. Aber es ist diese Verbindung, dein Vater, der ins Verborgene sieht, er sieht dich. Und er wartet darauf, dass nicht, dass du endlich alles erreicht hast, sondern dass du aufhörst, damit irgendwie das alles zu optimieren. Nochmal zu C.S. Lewis, bring, was in dir ist, nicht, was in dir sein sollte. Bring deine Erschöpfung, bring deine Zweifel, bring deine Fragen, bring deine Wut, bring deine Dankbarkeit, die du noch nicht ausgedrückt hast, deine Angst, deine Sehnsüchte, die du sonst niemandem erzählst. Und fang an, und wenn es das eine ist, was du heute mitnimmst für dein Gebetsleben, fang an mit diesem einen Wort, was ein Gebet wirksam macht aus meiner Sicht. Und zwar, das ist das Wort Vater. Amen.